Ja, ich bin sehr, sehr dankbar für den Auftakt, den wir hier miteinander hatten in diesem Gottesdienst, weil er uns, glaube ich, echt so gut reingeführt hat in dieses Thema, das uns bewegt und beschäftigt. Ihr seht es hinter mir. Gebet. Ein Thema, das immer so unterschiedliche Reaktionen auslöst. Ganz oft ist dieses Thema mit einem schlechten Gewissen belegt. Man denkt, ja, eigentlich sollte ich mehr beten. Eigentlich, man weiß es, ne? Und man will es irgendwie auch, aber trotzdem ist es so schwer. Wir haben letzte Woche, wie gesagt, den Auftakt gemacht und dabei haben wir so eine Definition zugrunde gelegt, in der es hieß, Gebet ist Kommunikation und Gemeinschaft mit Gott. Im Gebet geht es einfach nicht nur darum, ihm alles hinzuplappern, was gerade bei uns los ist. Das ist ein Teil von Kommunikation. Aber es geht um Herzensverbindung. Es geht um Gemeinschaft. Es geht darum, dass wir wachsen in unserer Beziehung mit Gott. Und wie wachsen wir in unserer Beziehung mit Gott? Dadurch, dass wir mit ihm reden und dass wir mit ihm Zeit verbringen. Und das fällt alles unter diesen Begriff Gebet und unter die Frage dieses Jüngers, der namenlos geblieben ist bei Lukas, aber dem wir so viel zu verdanken haben, der zu Jesus sagte, Herr, lehre uns beten. Und allein dem haben wir zu verdanken, dass wir so ein wundervolles Gebet wie das Vaterunser haben dürfen. Bei dem Thema Reden zu Gott, das uns letzte Woche beschäftigt hat, da gab es so einen Hauptgedanken. Den will ich uns noch mal ganz kurz mitgeben. Der Hauptgedanke war, dass wir in einem ersten Schritt mit Hilfe von vorformulierten Gebeten zu Gott kommen. So wie es bei kleinen Kindern ist. Kleine Kinder lernen schreiben, indem sie vorgezeichnete Buchstaben nachmalen. Sie lernen sprechen, indem sie nachsprechen, was ihre Eltern oder andere Menschen ihnen vorsagen. Und ich glaube, die meisten von uns, die Kinder haben, die erinnern sich doch noch an dieses, ja, an diesen kleinen Wettbewerb. Ja, wird das Kleine jetzt zuerst Papa oder zuerst Mama sagen? Könnt ihr euch daran erinnern? Also ich bin mir sicher, alle drei haben zuerst Papa gesagt. Absolut, no discussion. Die haben alle drei auf jeden Fall zuerst Papa gesagt. Und dann geht's doch los, oder? Dann sitzt dieses Kleine da und wir sagen, sag Papa, sag Mama, sag Vater unser im Himmel. Versteht ihr? Das ist der Hintergrund. Das ist der Gedanke eines vorformulierten Gebetes. Sag Vater unser im Himmel. Und deswegen sind diese vorformulierten Gebete so eine ganz große Hilfe, auch unser Gebetsleben zu praktizieren, da hinein zu wachsen. Wir werden an die Hand genommen. Und wenn wir diese vorformulierten Gebete sprechen aus der Bibel, dann haben wir automatisch eine Tiefe, die wir manchmal mit unseren eigenen Worten nur schwer erreichen. Und dann haben wir uns letzte Woche ja dieses große, bekannteste Gebet der Welt angeschaut, das Vater Unser. Und dabei haben wir festgestellt, dass dieses Gebet viel Tiefe hat und damit auch ein Leitfaden wird, auch für unsere selbst formulierten Gebete, mit denen wir selbstverständlich auch zu Gott kommen dürfen. Und heute wollen wir uns anschauen, wir bleiben in Lukas 11. Also wir hatten letzte Woche dieses Thema, Herr, lehre uns beten und dann dieses Vater unser, wie Jesus es uns vermittelt hat. Und dann wollen wir heute weitergehen in Lukas 11 und schauen, wie es danach weitergeht. Ja, auf diese Frage, Herr, lehre uns beten, hat Jesus ja sinngemäß geantwortet, immer wenn ihr betet, dann zitiert dieses Gebet, Vater unser im Himmel. Und es ist ein wundervoller Start ins Gebetleben. Und ich habe uns auch herausgefordert, so die ganz Pfingstlerischen unter uns Pfingstlern. Ja, manchmal tun wir uns so schwer damit. Wir tun uns so schwer mit vorformulierten Gebeten. Und ich will dir sagen, wenn wir heute zum zweiten Punkt kommen, unseren selbstformulierten Gebeten, dann musst du nicht denken, okay, ich habe den ersten Schritt halt einfach übersprungen. Ich bin halt einfach ein bisschen heiliger als die anderen. Ich war halt ein Frühzünder. Ich war ganz schnell dran. Ja, da hat mein Papa zu mir gesagt, Taya, sag Papa. Und ich habe gesagt, was willst du, Alter? Also ich habe einfach ein paar Punkte übersprungen. So müssen wir uns das nicht vorstellen. Sondern wir kommen immer wieder zurück auch zu den vorformulierten Gebeten, gerade weil wir Phasen in unserem Glaubensleben durchmachen. Da gibt es Phasen, da sind wir ganz stark, da ist unser Herz ganz voll, da haben wir eine ganz innige Beziehung, aber dann kommen auch Krisen. Auch in unserem Glaubensleben kommen Krisen und dann helfen uns diese vorformulierten Gebete. Und so will ich dich einladen, nicht zu denken, okay, ich bin gleich bei Punkt 2 eingestiegen, Punkt 1 brauche ich überhaupt nicht. Die Zeit wird kommen, wo du auch Punkt 1 brauchst. Okay, aber heute steigen wir ein oder machen wir weiter bei dem Thema Reden mit Gott. Und da bitte ich euch, eure Bibeln aufzuschlagen in Lukas Kapitel 11. Und da sehen wir eben diese Entwicklung vom Reden zu Gott zum Sprechen mit Gott. Auch in dieser zentralen Lehre Jesu zum Thema Gebet. Wir haben das letzte Mal bis Vers 4 gelesen. Heute machen wir nahtlos weiter. Es ist wichtig für unser Verständnis. Wir machen nahtlos weiter mit Vers 5. Und er, wer spricht hier? Paulus? Jesus spricht, genau. Und er, also Jesus, sprach zu ihnen. Zu wem? Den Jüngern. Die Jünger waren zusammen und einer von den Jüngern sagte, Herr, lehre uns beten. Jesus bringt ihnen das Vaterunser bei und dann spricht er weiter zu ihnen. Wer unter euch hat einen Freund und ginge zu ihm um Mitternacht und spräche zu ihm, lieber Freund, leih mir 3 Brote. Denn mein anderer Freund ist zu mir gekommen auf der Reise und ich habe nichts, was ich ihm vorsetzen kann. Und der drinnen würde antworten und sprechen, mach mir keine Unruhe. Die Tür ist schon zugeschlossen und meine Kinder und ich liegen schon zu Bett. Ich kann nicht aufstehen und dir etwas geben. Ich sage euch, und wenn er schon nicht aufsteht und ihm etwas gibt, weil er sein Freund ist, so wird er doch wegen seines unverschämten Drängens aufstehen und ihm geben, so viel er bedarf. Soweit mal diese Geschichte. Es ist ja in erster Linie einfach mal nur eine Geschichte, die Jesus erzählt. Aber wisst ihr was, wenn Jesus Geschichten erzählt, dann ist das nie einfach nur eine Geschichte. Wenn Jesus Geschichten erzählt, dann will er uns damit etwas vermitteln. Wir dürfen etwas davon lernen. Und diese Geschichte, die wir gerade miteinander gelesen haben, die nennt man, das ist so eine rabbinische Form der Lehre. Und die Rabbiner, die nennen sie, das ist so eine wie viel mehr Geschichte. Es ist eine Geschichte, wo die Aussage ist, wie viel mehr. Und damit bringt Jesus unsere Aufmerksamkeit auf einen bestimmten Punkt. Und weißt du, sein Punkt ist ja nicht, Gott ist ein schlecht gelaunter Nachbar mit dem Bitte nicht stören Schild an seiner Tür. Und wenn du nur genug Lärm machst, dann bekommst du auch, was du willst. Ja, das wäre jetzt die unmittelbare Aussage dieser Geschichte. Aber natürlich ist es nicht so gemeint. Natürlich ist Gott nicht so ein Nachbar, der miesepetrig ist. Und er sagt, oh Mann, du störst mich, du nervst mich. Aber wenn du jetzt noch weiter Lärm machst, dann gebe ich dir halt, was du willst, damit du endlich still bist. Der Punkt ist, wenn schon so ein Nachbar, so ein schlecht gelaunter Nachbar, der gibt, was du willst, wie viel mehr wird dein Vater im Himmel es tun? Das ist die Aussage. Und das müssen wir verstehen, das ist wichtig. Und dann erzählt Jesus weiter in Vers 9. Und ich sage euch, bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopfet an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Und von hier geht Jesus direkt über in die Metapher eines Vaters und seines Kindes. Denn er sagt, wo bittet unter euch ein Sohn den Vater um einen Fisch und der gibt ihm statt des Fisches eine Schlange? Oder gibt ihm, wenn er um ein Ei bittet, einen Skorpion? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst. Und hier kommt unser Satz. Wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben denen, die ihn bitten? Ich möchte eure Augen und euren Blick gerne lenken auf diese Entwicklung. Diese Entwicklung, was das Gebetsleben betrifft. Jesus hat ja begonnen mit dieser Lehre, wie sie zu Gott sprechen können, mit Hilfe des Vaterunsers, mit Hilfe eines vorformulierten Gebetes. Wenn du betest, dann bete so. Zitiere das Vaterunser im Himmel. Aber dann geht Jesus wie selbstverständlich davon aus, er geht davon aus, dass seine Jünger weitergehen und mit Gott sprechen werden. Sie sollen dahin kommen, ihm alles zu sagen, was sie sich wünschen, was sie brauchen, was auf ihrem Herzen ist. Alles zu sagen, was sie ausmacht. Das ist Kommunikation. Wenn wir das aussprechen, was in unserem Herzen ist. Also vom Reden zu Gott dürfen wir weitergehen zum Sprechen mit Gott. Um was für Gebete handelt es sich denn, wenn wir mit Gott sprechen? Was ist denn der Inhalt dieser Gebete? Ich bin froh, dass du gefragt hast. Unter dem Begriff Sprechen mit Gott, da verstehen wir drei Formen von Gebet. Das eine ist das Gebet der Dankbarkeit. Dankbarkeit heißt, ich will mit Gott über alles sprechen, was gut ist in meinem Leben, worüber ich froh bin, was gut läuft, worüber ich dankbar bin. Ich will es ihm sagen. Aber dann gibt es auch Platz in unseren Gebeten für die Klage. Es gibt Platz dafür, mit Gott zu sprechen über alles, was eben nicht gut ist in deinem Leben und in deiner Welt. Und dann gehört zu diesen frei formulierten Gebeten die Bitte und die Fürbitte. Wir bitten Gott, seine Versprechen zu erfüllen und das Böse mit dem Guten zu überwinden. Okay, jetzt habt ihr schon die drei Hauptpunkte und jetzt gehen wir einfach noch ganz kurz auf jeden einzelnen dieser Punkte ein. Wir starten mit der Dankbarkeit. Der Kirchenvater Ignatius von Loyola, er hat Folgendes gesagt. Gib Gott, unserem Herrn, Dank für alles Gute, das du empfangen hast. Und dann sagt er weiter, Undankbarkeit ist das Versagen, die guten Dinge zu erkennen, die Gnade und die empfangenen Gabe. Sie, damit meint er die Undankbarkeit, ist dadurch die Ursache und der Anfang von allem Übel und jeder Sünde. Ich möchte uns zurückführen ganz an den Anfang der Menschheitsgeschichte. Denken wir an Adam und Eva im Garten Eden. Ihre Sünde war letztlich, dass sie versagt haben darin, ihr Leben als ein Geschenk anzunehmen. Sie haben versucht, sich dieses Leben wie ein Recht an sich zu reißen. Und jetzt muss man natürlich aufpassen, Menschenrechte, gegen die will ich hier und heute auf keinen Fall predigen. Aber wir müssen die Rechte des Menschen in Balance dazu sehen, dass das Leben erstmal ein Geschenk ist. Ihr Lieben, das Leben, auch dein Leben ist ein Geschenk. Es wurde dir anvertraut. Es ist kein Recht. Und deswegen ist Dankbarkeit auch nicht nur der Anfang unseres Gebetes, es ist der Kern und das Herz unserer ganzen Beziehung zu Gott. Ganz im Zentrum, wenn wir Gott sehen als Gott Vater, Gott Sohn und Gott Heiliger Geist, die Dreieinigkeit, dann sehen wir, wie er selbst voller Großzügigkeit und Freude ist. Und Gott selbst ist eine sich selbst gebende, auf andere fokussierte Liebe. Der bekannteste Vers der Bibel, Johannes 3,16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Er hat ihn gegeben. Er ist ein Gott, der gibt, der gerne gibt. Und über Jesus sagt Paulus in Galater 1, der sich selbst für unsere Sünden dahin gegeben hat. Gott ergibt Jesus. Jesus ergibt sich selbst. Und gemeinsam geben sie den Heiligen Geist. Großzügigkeit, die Bereitschaft zu geben, das liegt im Charakter unseres guten Gottes. Das liegt im Zentrum des Evangeliums. Und deswegen ist Dankbarkeit der erste Weg, wie wir Gott gegenübertreten. Paulus schreibt, dass wir mit Dankbarkeit überfließen sollen. Kolosser 2, so lebt auch in ihm, verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, voller Dankbarkeit. voller Dankbarkeit. Timothy Gallagher sagt es so: Gottes liebevolle Gaben und das Erkennen seiner liebenden Gegenwart durch diese Gaben lässt sich in dem Wort Dankbarkeit zusammenfassen. Es liegt im Zentrum unserer ganzen Beziehung zu Gott. Du kannst deine geistliche Reife am Grad deiner aufrichtigen und freiwilligen Dankbarkeit ablesen. Ein Heiliger zu sein bedeutet, voller Dankbarkeit und in dankbarer Freude zu leben und alle Aspekte deines Lebens als Geschenk anzusehen. Hast du Gott heute schon gedankt? Sehr gut. Schauen wir weiter zur Klage. Ziemlicher Kontrast, oder? Dankbarkeit und Klage. Gemeint ist damit, dass wir mit Gott über alle Dinge sprechen in unserem Leben, die auch schlecht sind. Und wisst ihr, die absolute Wahrheit und die ehrliche Wahrheit, wenn wir auf unser Leben schauen, ist, dass es eben nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen ist. Es besteht nicht nur aus heiter Sonnenschein, sondern auch aus Schwierigkeiten. Wo sollen wir hin mit all dem Schmerz und Leid, das wir in unserem Herzen mit uns herumschleppen? Bete es aus. Bete, was du hast. Wenn du Dankbarkeit hast, dann bete Dankbarkeit. Wenn du Trauer hast, dann bete Trauer. Wenn du Angst hast, dann bete Angst. Wenn du Wut hast, dann bete Wut. Es ist ja ein offenes Geheimnis, dass auch viele Christen Gebet eher langweilig finden. Und ich glaube, ein Grund dafür ist, dass sie gar nicht wirklich beten. Sie machen eine Aufführung. Sie machen eine Show für Gott. Wir Menschen sind doch total daran gewöhnt, unser Leben vor anderen Menschen zu inszenieren. Da werden die Worte achtsam ausgewählt und wir bemühen uns, ein bestimmtes Image von uns nach außen zu transportieren. Warum? Warum machen wir das? Weil wir wollen, dass die Menschen uns mögen. Wir wollen, dass Menschen uns nicht ablehnen. Wir wollen erfolgreich sein und nicht versagen. Und es scheint mir so, als würden wir dieses Verhalten mitnehmen in unsere Beziehung mit Gott. Dabei ist es so ein Unsinn. Beten, lernen bedeutet alles zu Gott geben, was uns ausmacht. Und wenn wir im Moment Wut und Ärger in uns haben, was bringt dann ein poliertes Gebet? Er guckt dir doch sowieso ins Herz. Und es ist ja nicht nur was, wovor wir Angst haben müssen, sondern was uns befreit. Er schaut in unser Herz und wir dürfen so mit ihm reden, wie wir sind. Denken wir an Psalm 139. Herr, du erforschst mich und du kennst mich. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, dass du, Herr, nicht alles wüsstest. Mit Gott ehrlich über unseren Schmerz zu sprechen, ist eine Gebetsart, die wir Klage nennen. Ich hab versucht, ein Beispiel zu finden in unseren modernen Lobpreisliedern. Das ist da quasi nicht existent. Wir haben es fast verlernt, Gott auch unsere Klage zu bringen, so wie sie ist. Aber dabei haben die Bibellehrer analysiert, dass 2/3 der Psalmen, 2/3 von Gottes Gebetsbuch für dich und für mich, für die ganze Welt, sind voll von Klagen. Lies sie mal. Sie sind voller Zorn, Ärger, Rache, Eifersucht, Zweifel, selbstmörderischen Gedanken und noch schlimmer. Und warum packt Gott all das in die Bibel? Als eine Empfehlung, wie man beten soll, weil er uns kennt, weil er uns Menschen kennt, weil er weiß, dass auch wir voller Zorn, Ärger, Eifersucht, Zweifel und vielem mehr sind. Ich sehe diese Klagegebete als einen emotional gesunden Weg, den Schmerz und den Kummer deines Lebens mit Gott zu verarbeiten. Er ist der beste Therapeut. Kannst du es ihm sagen, wie es ist? ehrlich, ungeschönt. Keine politisch korrekten Gebete. Hören wir auf mit politisch korrekten Gebeten. Sagen wir ihm, was wirklich in unserem Herzen ist. Es geht darum, dass wir lernen, uns nicht über Gott zu beschweren, sondern wir wollen uns bei Gott beschweren. Versteht ihr den Unterschied? Immer die Leute sagen, ah, wie kann Gott das zulassen? Wie kann er das zulassen? Wenn er doch Liebe ist, dann kann er doch nicht. Und das kann er auch nicht. Und sie beschweren sich immer weiter über Gott, anstatt sich bei Gott zu beschweren. Zu sagen, Gott, ich verstehe das nicht. Warum machst du das? Lies die Psalmen. Weißt du, wenn wir nicht lernen, uns bei Gott zu beschweren, dann fangen wir an, uns woanders zu beschweren. Bei unserem Ehepartner, bei unseren Freunden, bei unserem Chef. Wisst ihr, wo man sich sehr gerne beschwert? Bei seinem Pastor. Sehr gerne. Oder irgendwo in den sozialen Medien. Und dann laden wir unseren eigenen emotionalen Müll bei anderen ab. Aber der Einzige, der mit deinem emotionalen Müll umgehen kann, ist dein Schöpfer, ist dein Gott im Himmel, der dich durch und durch kennt. Man kann so Klagegebete auch wie eine Art theologischen Protest sehen. Ja, wir sind ja Menschen im 21. Jahrhundert, alle klug, alle aufgeklärt, wir haben alle eine eigene Meinung und das ist auch gut so. Aber warum verwenden wir unsere Energie so oft damit, gegen irgendwas zu protestieren, anstatt diese Anliegen zu Gott zu bringen? Ich bin der Meinung, Protest bei Gott, also richtig adressierter Protest gegen soziale Ungerechtigkeit, der sich in Klagegebeten vor Gott ausdrückt, er verändert viel mehr als jede Petition, die du ins Leben rufen kannst. Er verändert viel mehr, wenn du mit deinem Protest zu Gott kommst, als wenn du 1000 Klagebriefe und Beschwerden unterschreibst. Es verändert sich etwas durch uns und in uns. Es ist eine Art, nicht gegen Gott zu kämpfen, sondern mit ihm gegen das Böse zu kämpfen. Die kanadische Schriftstellerin Anne Voskamp, sie sagt, die Klage ist ein Glaubensschrei an einen guten Gott. Einen Gott, der sein Ohr an unserem Herzen hat. Ein Gott, der das Böse in etwas Gutes verwandelt. Und das ist das Spannende, wenn du diese Klagepsalmen liest, sie fangen an. Sie fangen an mit Ärger, mit Zorn, mit Wut, mit Aufruhr gegenüber Gott. Und weißt du, wie sie enden? Mit Gott, du bist groß. Gott, ich lobe dich. Ich preise deinen heiligen Namen. Und warum? Weil sich durch dein Klagegebet, haben sich deine Umstände verändert? Manchmal aber auch nicht. Manchmal hat sich in dir etwas verändert. Und dazu lade ich uns wieder neu ein. Kommen wir zur dritten Kategorie. Ah, die hatte ich doch. Okay. Die Bitte und die Fürbitte. Da führt uns eigentlich die Klage automatisch hin, oder? Wenn wir über irgendetwas klagen und wir fangen an, darüber nachzudenken, wie gut unser Gott ist, dann führt uns das doch dahin, dass wir ihn bitten, etwas an diesen Umständen zu verändern. Die Bitte, dass Gott sein Versprechen erfüllt und das Böse mit dem Guten überwindet. Und wenn du bittest, dann bittest du für deine ganz persönlichen eigenen Anliegen. Das ist die Bitte. Gott, bitte hilf mir, eine Arbeitsstelle zu finden. Oder meine Miete zu bezahlen. Oder Essen auf den Tisch zu bringen. Oder zu wissen, was ich in einer konkreten Situation entscheiden soll. Und bei der Fürbitte, da bitten wir Gott, etwas für jemanden anderen zu tun. Und ich sage euch, das ist eine richtig hohe geistliche Aufgabe. Für andere Menschen vor Gott zu stehen, das ist wundervoll. Es ist eine Form der Liebe. Ein Weg, uns gegenseitig dabei zu unterstützen, den Schmerz in Gottes Licht zu tragen. Ich sage immer, Bitte und Fürbitte sind wie zwei Seiten von ein und derselben Medaille. Und sie lassen sich letztlich zusammenfassen in der einen Aufforderung von Jesus, ihr sollt bitten. Das ist, wenn du eine ganz kurze Aufforderung oder Zusammenfassung haben willst von der Lehre Jesu über das Thema Gebet, dann gibt es ein einziges Wort und es lautet bittet. Fragt, bittet, klopft an, sucht. Immer wieder, sagt Jesus, bittet und es wird euch gegeben. Immer wieder fragt er sogar die Menschen ganz konkret, weil sie ihn nicht bitten. Dann fragt er sie, was möchtest du, dass ich dir tun soll? Und das tut er sogar bei Menschen, wo wir sagen, hey Jesus, ist doch obvious, ist doch offensichtlich. Da denken wir an den blinden Bartimäus. Was willst du, dass ich dir tun soll? Kannst du doch sehen, Jesus. Der will auch sehen. Aber er will, dass wir ihn bitten. Oft denken wir immer und immer wieder über das gleiche Problem in unserem Leben nach. Aber wir haben es versäumt, anzuhalten und Jesus zu bitten. Spurgeon hat gesagt, ob es uns gefällt oder nicht, bitten ist die Grundregel im Reich Gottes. Und ich glaube, viele von uns, wenn nicht alle von uns, kennen den Vers in Johannes 14, Vers 13. Und was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Schon mal gelesen? Schon mal eine Predigt drüber gehört? Wie oft hast du es schon erlebt? Und da kommt unser Frust her. Dass es eingetroffen ist. Wie oft? Bei jedem Gebet? Bei 10%? Bei 20? Bei 30? Bei einem? Ja, aber Freunde, das ist doch genau der Punkt. Dann lesen wir so einen Satz in der Bibel, um was ihr bitten werdet, in meinem Namen, das will ich tun. Dann denken wir, geil, das ist ja cool. Der Job, die Krankheit, das neue Auto, die Klassenarbeit, die Abschlussprüfung, die Lottozahlen. Ja, dann geht der Gaul an Fantasie mit uns durch. Alles, was ihr wollt, das ist ein Blankoscheck. Wer will das nicht? Und die meisten Menschen, sie nutzen dann diese Worte in Jesu Namen. Ja, das heißt ja da, alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen. Also was machen wir? Wenn wir beten, dann hängen wir dran, in Jesu Namen, Amen. Abracadabra, Amen. Sesam, öffne dich, Amen. Ja, also wir nutzen das wie eine Zauberformel. Und ich bekenne mich schuldig, auch ich verwende das manchmal so. Das ist so eine Gewohnheit. Wenn man nicht drüber nachdenkt. Aber es macht eigentlich keinen Sinn. Im Neuen Testament gibt es kein einziges Beispiel für so ein Gebet. Es gibt kein einziges Beispiel von Paulus oder von den anderen Schreibern des Neuen Testamentes, die jemals irgendwo gebetet hätten und am Schluss gesagt hätten, in Jesu Namen, Amen. Das gibt es nicht. Und wenn wir darüber nachdenken, wenn es überhaupt in einem Gebet ausgesprochen werden muss, dann glaube ich, gehört es viel mehr an den Anfang als ans Ende des Gebets. Weil was ist damit gemeint? Was bedeutet es, im Namen Jesu zu beten? Ich glaube, es geht um unsere Haltung im Gebet. Es geht darum, wie, mit welcher Haltung wir beten. Und da gibt es zwei Dimensionen in dieser Haltung. In der ersten Dimension, da geht es darum, dass wir uns unseren Status bewusst machen. Wenn wir im Namen Jesu beten, dann bedeutet es, dass wir uns beim Gebet in diesen Status von Jesus begeben. Wir beten in seinem Namen. Wir sind seine Botschafter. Wir identifizieren uns mit ihm. Er ist der geliebte Sohn Gottes. Und wenn wir in seinem Namen beten, dann kommen wir vor den Thron Gottes, als wären wir Jesus. Ja? Wenn wir etwas im Namen eines anderen tun, dann haben wir von dem anderen eine Vollmacht, um für ihn irgendwelche Verträge zu unterschreiben oder irgendetwas anderes zu tun. Und diese Vollmacht hat Jesus uns gegeben. Das bedeutet, wir kommen vor den himmlischen Vater als Söhne und Töchter und nicht als Bettler von der Straße. Weil wenn wir als Bettler von der Straße kommen, dann kommen wir gar nicht erst rein in den Thronsaal. Bis zu dem Moment, wo dieser Bettler von der Straße sagt, ich komme im Namen Jesu. Ich komme nicht als der, der ich hier bin oder erscheine. Ich komme im Namen Jesu. Wir machen uns in dieser Formulierung bewusst, dass wir als Söhne und Töchter vor Gott kommen. Wir sind durch unseren großen Bruder Jesus in die Familie Gottes hineinadoptiert worden. Paulus sagt, wir sind Miterben Christi. Und so kommen wir im Namen und in der Autorität des Königs Jesus und dadurch haben wir Zugang zu allen Ressourcen seines Königreichs. Aber da kommt noch eine zweite Dimension dazu. Wir beten in einer Ausrichtung auf Jesus hin. In der Antike, da war der Name eines Menschen ein Synonym für seinen Charakter und sein Wesen. Wir lesen immer wieder in der Bibel, wie Menschen die Namen geändert bekommen haben, weil sie jemand anders geworden sind. Ja, bekannteste aus Saulus wurde Paulus. Und so müssen wir uns einfach dessen bewusst machen. Wenn wir im Namen Jesu beten, dann wollen wir so beten, wie es seinem Wesen und seinem Charakter entspricht. Wir bitten um Dinge, um die Jesus selbst bitten würde, wenn er in unserer Situation wäre. Das ist damit gemeint. In seinem Namen zu beten, bedeutet, wir machen uns bewusst, wie er tickt. Wir machen uns bewusst, wie er denkt. Und ich weiß nicht, wie oft Jesus um die Lottozahlen gebetet hat. Nur um ein Beispiel zu nennen. Das ist eine heilige Ausrichtung auf Jesus hin. Und durch diese Ausrichtung kann Gottes Kraft fließen. In Jesu Namen beten bedeutet auch, dass wir wirklich glauben, dass unsere Gebete einen Unterschied machen. Durch Fürbitte im Namen Jesu machen wir uns eins mit seinem Willen für die Zukunft eines anderen Menschen. Durch Gebet können wir ein Stück weit Zukunftsmusik schon in der Gegenwart zum Erklingen bringen. Die Frage ist, glauben wir das wirklich? Sehen wir mit unseren geistlichen Augen, wie die Menschen von bösen Mächten geplagt werden? Ist uns bewusst, dass wir durch das Gebet uns mit Jesus eins machen, auch im Kampf gegen diese geistlichen Mächte? Ich glaube, ganz oft verfallen wir als Christen in so einen Determinismus. Wisst ihr, was das ist? Determinismus ist einfach nur dieser Glaube, es ist doch sowieso schon alles vorherbestimmt. Es ist sowieso alles klar. Es kommt, wie es kommen muss. Und wenn wir als Christen so glauben, dann ist das fatal für unser Gebetsleben. Wenn wir glauben, dass tatsächlich alles vorherbestimmt ist und es kommt, wie es kommen muss, dann ist es psychologisch gesehen unmöglich zu beten. Es ist unnötig zu beten. Es ist sowieso schon alles festgeschrieben. Denken wir nochmal an das Vaterunser. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Warum sagt Jesus das, wenn doch schon alles vorherbestimmt ist? Warum sagt er dann, wir sollen beten, dass Gottes Wille geschieht? Wir sollen beten, dass Gottes Reich kommt? Ich sage euch, es ist noch nicht alles geschehen. Sein Reich ist noch nicht vollständig gekommen. Es ist angebrochen. Aber es ist nicht vollständig realisiert. Und ich glaube, Jesus nimmt dadurch an, dass unser Gebet einen Unterschied macht. Das bringt jede Menge Fragen auf. Und da kommen wir immer wieder an diese uralte Spannung zwischen Gottes Souveränität auf der einen Seite und dem freien Willen des Menschen auf der anderen Seite. Oder denken wir noch mal weiter über den freien Willen von dämonischen Mächten. Da ist ja ganz, ganz viel Spannung drin. Ist Gebet etwas, das Gott in mir tut? Tut er das in mir? Oder ist es etwas, das ich mit Gott tue? Ich glaube, es ist beides. Gott ist der König der ganzen Welt. Aber die Welt ist vom Bösen belagert. Gott ist aber kein Diktator. Er hat sich nicht einfach nur ganz zurückgezogen. Aber er hat einen guten Teil der Verwaltung dieser Welt in die Hände seiner Söhne und Töchter gelegt. Und durch Gebet führen wir unsere Aufgabe als Mitherrscher von Christus aus. Wenn wir beten, egal ob mit Dankbarkeit, mit Klage, mit Bitten, mit Fürbitten, mit jedem dieser Gebete formt Gott uns selbst zur Antwort unserer eigenen Gebete. Das ist ein bisschen kompliziert. Ja, wir bitten Gott, irgendwas zu tun. Jetzt tut Gott vielleicht einen Teil, aber durch das Gebet wirkt er in uns, dass wir selbst ein Teil der Lösung des Problems werden. Kompliziert, könnt ihr mir folgen? Wir können durch das Gebet, das wir zu Gott aussprechen, erleben, wie er uns verändert und uns zum Teil des Lösungs macht und nicht länger zum Teil des Problems. Wenn wir in der kommenden Woche vor Gott kommen, und ich hoffe, das tun wir oft, mit Dankbarkeit, mit unseren Klagen, mit unseren Bitten für uns persönlich, mit Fürbitten für andere Menschen, dann soll der Grundtenor all dieser Gebete sein: Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so hier auf der Erde. Und auf der Erde bedeutet in meinem Leben, in meiner Nachbarschaft, an meinem Arbeitsplatz, in unserer Gemeinde.